Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Um meine Gebieterin und meine Mutter, hier bringe ich mich ganz da. Um dir meine Hingabe zu bewähren, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich denn nun dir gehöre, gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und dein Eigentum. Amen. Heiliger Benedikt, Heiliger Franz von Sales, Heiliger Thomas von Aquin, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ewige Leben besteht darin, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Erkenntnis Jesu Christi besteht die ganze Vollkommenheit des Menschen, seine Weisheit und sein Glück. Aber wie viele arme Menschen und auch Christen lassen sich durch ihre Blindheit auf Abwege bringen. Geld, Macht, Einfluss, Genuss, all das ist wichtig und erstrebenswert. Viele Menschen leiden wahrhaft ein Martyrium dafür. Ja, die Welt hat auch ihre Märtyrer. Aber all das bringt keinen Herzensfrieden. Es schenkt keine wahre Freude. Je mehr sich der Mensch zügellos der Liebe zu den weltlichen Gütern hingibt, desto mehr Unruhe, desto mehr Angst und Ungerechtigkeit kommt in sein Leben. Es ist wahrhaft nur die Liebe zu Jesus Christus, die das Leben versüßt, den Charakter formt und dem Menschen die wahre Größe schenkt. Und liebe Gläubige, diese Liebe, die hängt eben vom Wissen, von der Kenntnis ab. Denn was unbekannt ist, wird nicht geliebt. Und deswegen hat uns der Katechismus eben auch unser dreifaches Lebensziel hierarchisch geordnet. Wir müssen Gott erkennen, Gott lieben und ihm dienen. Wer Gott nicht liebt, der dient ihm nicht. Und wer Gott nicht kennt, der kann ihn nicht lieben. Nicht wir wissen, dass was auch immer als gut und wahrhaft erstrebenswert erkannt wird, das wird auch natürlicherweise geliebt. Nicht? Da muss uns keiner das sagen, dass wir das zu tun haben. Da muss uns keiner zwingen. Da zieht das Herz ganz automatisch hin. Und der Heiland, der wird so wenig geliebt, weil er so wenig gekannt wird. Mir scheint, es war der heilige Franziskus, der manchmal durch die Straßen wie außer sich gerannt ist und gerufen hat, mein Herr wird nicht geliebt. Mein Herr wird nicht geliebt. Nicht? Und so können wir das auch fast tun, nicht in unserer Welt. Nicht? Mein Herr wird nicht gekannt, man kennt unseren Erlöser nicht oder viel zu wenig. Es wird viel zu wenig von Jesus Christus gesprochen, wenn überhaupt. Vielerorts redet man lieber über sich selbst oder über die doch so schöne Welt. Und wenn dann vom Heiland gehandelt wird, dann findet sich oft dieses Christusbild so ganz verzerrt, denn man versucht, Jesus Christus dem Weltmenschen schmackhaft zu machen. Man versucht, Christus der Welt anzupassen. Man verwässert seine Lehren. Man wählt nur die Wohlfühlpassagen seines Evangeliums aus. Nicht, man reduziert alles und versucht es eben dem Zeitgeist anzupassen. Aber Jesus Christus ist und bleibt ein gekreuzigter und ein kreuzigender Gott, der alle zur Kreuzesnachfolge, zur Buße und zur Selbstverleugnung auffordert. Er schmeichelt der gefallenen Menschennatur nicht und er verlangt, wenn wir seine Jünger sein wollen, dass wir der Sünde absterben müssen. Das heißt eben auch, dass wir diesen geistlichen Kampf immer weiter führen müssen, dieser Kampf, der im eigenen Herzen stattfindet. Und Sie wissen, dass die Sünde nichts anderes ist als das Anhaften an das Geschöpfliche. Nicht? Und darum muss eben ein Sklave der Genusssucht, ein Stolzer, ein Geiziger, der muss erstmal frei und leer von sich selbst werden. Es ist oft das Problem, nicht, dass der Herr, dass die Gnade eben nicht diese notwendige Leere vorfindet. Nicht, das Evangelium sagt das ganz klipp und klar, dass man nur einem Meister dienen kann. Entweder dem Mammon oder Christus. Man kann nicht beide lieben. Und sicherlich soll es nicht Christus sein, der dem Mammon dient, sondern umgekehrt. Man hat auch ein so geringes Verlangen nach dem Erlöser, weil man eben sich selbst so wenig erlösungsbedürftig vorkommt. Nicht wie oft redet man auch in unseren Kirchen den frommen Christen einfach ein, dass sie praktisch schon Heilige sind. Nicht, weil wir alle ganz wunderbare Menschen sind. Dabei haben wir alle das Blut Jesu Christi an unseren Händen. Wir sind alle schuldig. Wir haben alle gerufen, kreuzige ihn. Nicht, unsere Biografie ist schon geschrieben am Kreuz. Nicht mit einer Feder, sondern mit einem Nagel. Nicht mit Tinte, sondern mit Blut. Nicht auf das zerrissene Fleisch des Erlösers. Und so reden sich die Weltmenschen und auch so redet sich so mancher Christ eben ein, dass die Sünde einfach eine psychologische Wahnvorstellung sei oder eine Erfindung der Kirche. Das ist natürlich ein Irrsinn. Gerade wir heute in unseren leider gottlosen Gesellschaften, nicht des Westens, wir sehen doch, was die Sünde anrichtet. Nicht, wie sie zerstört, wie sie die Menschenherzen in die Finsternis hineinzieht und sie dem gefallenen Engel ausliefert. Aber eben darum sprechen die sogenannten östlichen Religionen, die gottfernen Menschen unserer Tage besonders an, weil eben diese falschen Religionen eine Selbsterlösung ohne Opfer und Anstrengung versprechen. Was völlig der gefallenen menschlichen Natur entspricht und was ganz und gar nicht dem Christentum entspricht. Aber man möchte fragen, nicht, wenn man all die Verlangen der Menschen sieht nach mehr Güte und Schönheit und Wahrheit, gibt es denn überhaupt ein solches Objekt, das alles Verlangen des Herzens stillen kann? Nicht so mancher Mensch meint, das sei einfach eine Illusion, denn sie suchen und sie suchen, aber sie suchen am falschen Platz. Sie suchen das Unendliche im Fleische. Und dort kann man es natürlich nicht finden. Alle Geschöpfe sind für den Menschen geschaffen, auf ihn hingeordnet. Nicht Adam war der König der sichtbaren Schöpfung, das Oberhaupt der ganzen Schöpfung, nicht nur der Menschen. Aber der Mensch ist für Gott erschaffen Und um seine Erfüllung zu finden, sein Glück, muss er sich willentlich auf Gott als sein letztes Ziel ausrichten oder sich ausrichten lassen. Das heißt ganz einfach, der Gnade Gottes entsprechen und mit ihr wirken. Jesus Christus ist diese allerhöchste Liebenswürdigkeit in menschlicher Form. Durch ihn, den Gott in sichtbarer Form, den Mensch gewordenen Gott, lernt der Mensch, das Unsichtbare, Ewige zu lieben. Und es ist eben nur Jesus Christus, der das Herz des Menschen sehend machen kann für das wahrhaft Gute. Diese Erkenntnis Jesu, die verwandelt, die emporhebt, die erlöst, das kann aber keine abgehobene, rein theoretische sein, sondern es muss eine gelebte sein. Und da liegt eben auch oft das Problem für viele, dass Jesus in die Distanz, in die Vergangenheit verbannt wurde. Als ob nur die Menschen vor 2000 Jahren in diesem kleinen Fleckchen des Heiligen Landes nicht das Glück hatten, den Segen hatten, den Erlöser zu kennen und mit ihm im persönlichen Kontakt zu treten. Der Heiland hat es ja versprochen, dass er mit uns sein wird bis zum Ende der Zeiten. Und das ist buchstäblich so. Der Heiland ist wahrhaft gegenwärtig. Natürlich als Schöpfer, als Erschaffer und Erhalter seiner Schöpfung. Nicht in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Aber dann eben auch spricht der Heiland zur Menschheit. Er spricht durch das kirchliche Lehramt der Jahrhunderte. Denn er ist eins mit jener auf Petri Amt gegründeten Kirche, die uns sein inspiriertes Wort in der Heiligen Schrift und in der Tradition übermittelt und erklärt. Und dann erhebt er ja auch seine Stimme immer wieder betend und opfernd jeden Tag in der Heiligen Liturgie zum Lobpreis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und zur Erlösung und Heiligung der Menschheit. Leider sind viele Menschen der Heiligen Mutter Kirche entfremdet worden, nicht wie es viele auch Kinder gibt, die leider ihren eigenen Eltern, ihrem eigenen Vater oder ihrer eigenen Mutter entfremdet wurden über die Jahre, nicht die keinen Bezug mehr haben, die nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Und so ist es leider mit vielen Menschen und zum Teil auch Leuten, die sich als Christen bezeichnen. Und deswegen können sie eben nicht den Heiland, wie er wahrhaft in Person wirklich und wesentlich gegenwärtig ist, im Allerheiligsten Sakrament, deshalb können sie ihn nicht wahrnehmen. Deswegen können sie ihn nicht sehen, weil ihm der Glaube, nicht diese Vision des Herzens, des Verstandes, die kommt, wie der heilige Paulus sagt, vom Hören. Und viele Menschen wollen nicht hören. Viele Menschen begnügen sich damit, die sogenannte Lehre der Kirche von vielleicht den Massenmedien oder aus einem Zeitungsartikel sich zu eigen zu machen, anstatt zu den Quellen zu gehen. In diesem allerheiligsten Sakrament, wo der Heiland wirklich gegenwärtig ist, so wie er es war vor 2000 Jahren unter seinen Aposteln, dieses heiligste Sakrament ist wahrhaftig der Unterpfand der Liebe Jesu und ein Vorgeschmack des Himmels. Nicht, wenn wir den Heiland mit uns haben im heiligsten Sakrament, dann haben uns gewissermaßen die Heiligen des Himmels nichts voraus, denn derselbe Heiland macht ihre Glückseligkeit im Himmel aus. Und so, liebe Gläubige, lassen wir uns vom eucharistischen Heiland im Tabernakel an sich ziehen wie von einem Magneten. Denn im allerheiligsten Sakrament spricht Jesus, spricht sein Herz zu unserem Herzen. Aber wie sich diese Gegenwart Jesu der Sinne entzieht, nicht? Wir können es nicht sehen, wir können es nicht fühlen, wir können es nicht schmecken. Allein das Gehör vernimmt das Wort der Wahrheit, dass es uns sagt, dass Jesus unser Herr und Gott wahrhaft zugegen ist. Aber wie sich seine Gegenwart unserer Sinne entzieht, so entzieht sich auch diese Sprache, nicht dieser geheimnisvolle Austausch zwischen dem Herzen Jesu und unserem Herzen, entzieht sich völlig unserem Kopf, unserem Verstand. Das Herz kann sich einfach nicht ganz dem Kopf mitteilen, denn diese Liebesbezeigungen des Heilands, des göttlichen Bräutigams, die sind eben zu erhaben, die sind eben zu intim. Aber in diesem vertraulichen Umgang mit dem Herrn, in diesem liebenden und anbeteten mit ihm Sein, lernen wir wahrhaft, ihn zu kennen und ihn zu lieben. Und es war der heilige Paulus, der darauf hingewiesen hat, dass die Ehe ein großes Sakrament ist. Die Ehe ist ein großes Sakrament in Bezug auf Christus und seine Kirche, weil sie dieses Geheimnis der Erlösung, nicht der lebensspendenden Liebe, wahrhaft verkörpert. Und deswegen können wir auch, um eben dieses Verhältnis zwischen Christus und seiner Braut, nämlich der getauften Seele, besser zu verstehen, können wir auch einen Blick auf die Ehe werfen. Nicht die Ehe ist ja bekanntlich die vollkommenste Form der Freundschaft. Nicht? Und wir wissen, dass eben die Seele dieser Freundschaft die Liebe ist, und wir wissen auch, dass die Liebe nach Vereinigung strebt. Das ist eine ihrer wesentlichen Qualitäten. Und so strebt die wahre Liebe natürlich erst einmal danach, dass sich die Seelen vereinigen, aber dann auch die Leiber. Und weil die Herzen der christlichen Eheleute im Lebensopfer miteinander verschmolzen sind, nicht weil sie danach streben, sich umeinander zu kümmern, füreinander da sind, deswegen wollen sich auch die Leiber miteinander vereinigen. Und das ist nicht anders mit Christus und der lebenden Seele. Auch die verlangt danach, eben nicht nur sich geistig mit Christus zu vereinigen, sondern eben wirklich auch physisch das zu tun. Und das geschieht eben im Empfang der heiligen Kommunion. Deswegen wird die liebende, anbetende Hingabe vor dem Tabernakel immer wieder zur heiligen Kommunion führen, die ja wirklich der Vollzug dieser mystischen Ehe zwischen Christus und seiner Kirche ist. Da möchte ich den heiligen Franz von Sales für einen Moment zu Wort kommen lassen und ihm besonders auch das Gebet wieder ans Herz legen, besonders auch, wie er es tut, das Betrachten der Gebet. Das heißt, das Gebet des Herzens, das heißt, das Gebet der Seelenschau, nicht? Dass wir wirklich unsere Seele auf den Heiland richten und ihn lieben betrachten. Er sagt diese wunderbaren Worte: Nichts ist geeigneter, unseren Verstand von Unwissenheit und unseren Willen von seinen verderbten Anhänglichkeiten zu reinigen, als das Gebet, das unseren Verstand in die helle göttlichen Lichtes rückt und unseren Willen der Wärme göttlicher Liebe aussetzt. Das Gebet ist die segensreiche Quelle, deren belebende Wasser die Pflänzchen unserer guten Wünsche zum Grünen und Blühen bringen, jeden Makel von unserer Seele hinwegspülen und das von Leidenschaft erhitzte Herz abkühlen. Vor allem aber empfehle ich dir das Gebet des Geistes und des Herzens, ganz besonders jenes, das zum Gegenstand das Leben und Leiden des Heilands hat. Wenn du ihn oft betrachtest, wird deine Seele von ihm erfüllt, du lernst seine Art und Weise kennen und deine Handlungen nach den seinen Formen. Er ist das Licht der Welt. In ihm, durch ihn und für ihn müssen wir folglich erleuchtet werden. Er ist die sprudelnde Jakobsquelle, die uns von jedem Makel reinwäscht. Kinder lernen sprechen, indem sie der Mutter zuhören und alles nachzusprechen versuchen. So werden auch wir, wenn wir durch die Betrachtung beim Heiland weilen, seine Worte und Handlungen, sein Denken und Fühlen beobachten, bald durch seine Gnade reden, handeln und wollen lernen wie er selbst. Um diese überragende Erkenntnis Jesu Christi zu erreichen, zu erlangen, ermuntert uns die Kirche, dass wir uns oft der Schriftlesung hingeben. Unkenntnis der Schriften ist die Unkenntnis Jesu Christi, so der heilige Hieronymus. In der Lectio Divina finden wir die Glaubensstärke, Seelenspeise und den unversiegbaren Quell des geistlichen Lebens. Nicht die Christen der vergangenen Jahrhunderte, die wussten immer ganz genau, dass sie in den heiligen Schriften, ganz besonders im Evangelium, wirklich die Fülle des Lebens, ihres Glaubens finden konnten. Und so, liebe Gläubige, haben wir gesehen, wie der liebe Gott für unsere Seele den Tisch gedeckt hat und wir brauchen uns nur hinsetzen und unseren Mund aufzutun und wie er sagt, er wird unseren Mund füllen. Wir haben die beste, die köstlichste Seelenspeise und die mächtigste Arznei der Unsterblichkeit in diesen Gnadenmitteln, die der Heiland uns zur Verfügung stellt. Und dann stellen wir noch fest zum Schluss, nicht wie der Herr selbst es gesagt hat, dass niemand den Vater kennt außer den Sohn. Aber genauso kennt niemand den Sohn so wie seine Mutter. Und der Grund dafür, den kennen Sie, der ist ganz einfach. Niemand hat jemals den Herrn mehr geliebt, als sie es tat. Und darum wissen wir, dass es niemanden gibt, der uns besser zur liebenden, heiligenden, umwandelnden Erkenntnis Jesu führen kann, als die Gottesgebärerin. Und es ist eben auch so, dass das Kind auch von seiner Mutter zu lesen lernen kann. Nicht so war es zumindest früher, nicht, dass man von der Mutter das Lesen lernte. Viel Bücher, viel Beschwer. Wer eines recht gelesen, ich meine Jesum Christ, der ist ewiglich genesen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.